Ich hoffe, es geht euch allen soweit gut. Und ich starte, ich muss euch leider wieder, das ist ja öfter, wenn ich predige, dann muss ich euch ein bisschen quälen, zu Anfang mit einem Interview. Eins, zwei, okay, wunderbar. Ja, wir nehmen uns mal den Klaus, der sitzt da so ganz und versucht wegzugucken. Guten Morgen, Klaus.
Morgen.
Hast du deinen Kindern schon mal Ratschläge gegeben?
Ja.
Und haben die sich da immer dran gehalten?
Nicht immer.
Was hast du denn in dem Augenblick empfunden?
Was ich ihnen empfohlen habe?
Ja, als sie diese Ratschläge nicht angenommen haben.
Ja, ich habe gedacht, sie hätten sich manches Problem ersparen können, wenn sie gehört hätten.
Okay, gut. Habt ihr euren Kindern schon mal Ratschläge gegeben?
Ja.
Und haben die sich immer daran gehalten?
Nein.
Nein. Und wie waren deine Empfindungen in diesem Augenblick?
Ich war nicht ganz zufrieden.
Okay, also ich reagiere da manchmal sauer. Ja, das ist sehr gut. Wen nehmen wir denn jetzt mal? Ja, hier. Habt ihr euren Kindern schon mal Ratschläge gegeben?
Ja, haben wir auch gemacht, aber in der Regel haben sie sich dran gehalten. In der Regel, nicht immer.
Oh, alle Achtung. Dina, wie ist mit deinen Kindern?
Ich habe ihnen auch schon mal Ratschläge gegeben und sie hören natürlich immer auf mich.
Das ist gut, Dina, wir reden nachher darüber. Okay, das Thema heute ist, erzähle ich euch, Glaube ist Erziehungssache, oder? Als Einstieg möchte ich euch etwas erzählen. Ich bin vor jetzt 9 Jahren ungefähr, ja, 9 Jahre ist das her, da war ich in Süddeutschland auf einen runden Geburtstag eingeladen, ein 60. Geburtstag. Und wir kamen so ins Gespräch und über Glaube, über Kirche und dass immer weniger Menschen an Gott glauben und die Kirchen immer leerer werden und die Menschen sich einfach nicht mehr dafür interessieren. Und dann meinte eine Person zu mir, ach, das ist alles Quatsch, Glaube ist Erziehungssache. Ups, in dem Augenblick, ich war so perplex, ich wusste gar nicht, was ich darauf antworten sollte. Ich habe gedacht, okay, ist das wirklich so? In dem Augenblick habe ich erstmal nichts geantwortet, ich wusste gar nicht, was ich da sagen sollte. Und im Laufe der vergangenen Jahre habe ich immer wieder darüber nachgedacht, ob Glaube wirklich Erziehungssache ist oder wie kann das sein, dass einige Menschen glauben und andere Menschen glauben nicht? Oder wie kann das sein, dass Menschen eben Interesse an Gott haben und andere Menschen interessieren sich nicht für Gott? Liegt das nur an der Erziehung, ob du ein guter Vater, eine gute Mutter bist, ob du in der Lage bist, das rüberzubringen oder ob du deine Kinder jeden Sonntag zur Kirche bringst und je öfter die in der Kirche sind, desto mehr glauben die, deine Kinder? Wie kann das sein? Es gibt von meiner Mutter her, kenne ich so ein altes Sprichwort, vielleicht kennen das die ein oder anderen unter euch, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie. Ich weiß nicht, ihr kennt das zum Teil? Da habe ich auch danach gedacht, das scheint also nicht ein aktuelles Problem zu sein, was jetzt in unserer Zeit heute so auftritt, dass heute die Menschen nicht glauben, sondern, da das ein altes Sprichwort ist, gab es das früher auch schon, dass eben schon vor 200 Jahren viele eben nicht geglaubt haben. Also viele haben mal einen guten Ansatz gemacht und dann war es weg. Und dann habe ich überlegt, ist das wirklich Erziehungssache? Da habe ich gedacht, was sagt die Bibel denn dazu oder was steht denn in der Bibel? Wenn ich so überlege, ich hatte vor ein paar Wochen eine Predigt über König Hiskia gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als Hiskia in Jerusalem belagert wurde. Und dann hieß es hinterher, dass er ein besonders gutes Verhältnis, ein starkes Verhältnis zu Gott hatte. Hiskia war ein sehr gläubiger König und er hatte versucht, Gott mit aller Kraft zu dienen. Und das Interessante ist, das könnt ihr mal nachlesen, ich glaube im zweiten Buch Chronik steht das, dass Hiskias Sohn Manasse der schlimmste König Israels wurde. Und nicht nur das, der regierte über 60 Jahre lang. Über 60 Jahre lang. Also er strebte der Queen sozusagen nach, was seine Regierungszeit angeht. Und der war so schlimm, der ließ sogar einige seiner Kinder in einem Feuerofen verbrennen als Opfer für die Gottheit Baal. Das war so üblich, dass man in schwierigen Zeiten gab es diesen Baalskult und der forderte eben, dass die vornehmsten Leute ihre Erstgeborenen opfern sollten. Und die wurden dann in so eine Art Feuerofen, in so einem Lehmfeuerofen wurden die Kinder verbrannt. Und das, obwohl er wusste, dass Menschenopfer im Glauben an Jahwe, dem Gott Israels, strengstens verboten waren. Also niemand durfte, das Leben ist heilig, Gott gibt das Leben und Gott nimmt das Leben und niemand durfte Menschenopfer bringen. Und Manasse hat das gemacht, obwohl sein Vater König Hiskia war. Was ist da falsch gelaufen in der Erziehung? Oder ist da was falsch gelaufen? Wenn ich mir dann König David ansehe, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, es gibt niemanden hier in dem Raum, der sagt, dass David nicht eine außergewöhnliche Beziehung zu Gott hatte. Wie kann es dann sein, dass sein Sohn Absalom seinen Bruder umgebracht hat und versucht hat, seinen Vater wegzuputschen, ihn umzubringen? Was ist denn da in der Erziehung falsch gelaufen? Was hat David falsch gemacht, dass Absalom anscheinend nicht Gott gehorsam war? Dann gibt es die Geschichte von dem hohen Priester Eli im Tempel, der also wirklich immer diesen Tempelkult gemacht hatte. Wir würden sagen, ja, das ist heute ja, ein Bischof oder sowas. Und seine Söhne, Pinhas und Elif, glaube ich, hießen die, die haben sich bereichert an dem Tempelopfer und haben das Tempelopfer entweiht. Die haben auch irgendwelche, haben mit Frauen geschlafen, mit denen sie nicht verheiratet waren und all so ein komisches Zeug gemacht. Was ist also bei Elis Erziehung falsch gelaufen? Oder hat er überhaupt was falsch gemacht? Das ist eine echt spannende Frage. Blende doch mal den Text ein aus Matthäus 19. Ich möchte mich heute Morgen mit so zwei Bibelstellen beschäftigen. Also in Matthäus 19, Vers 16 bis 22, könnt ihr nachlesen. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Welche denn? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. An all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch? Wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. In einigen Übersetzungen steht: Ich habe mich an all das gehalten von Jugend auf. Also der ist noch nicht sehr alt, es wird als junger Mann beschrieben, aber anscheinend ist er von Kindesbeinen an gelehrt worden, in der Tora unterrichtet worden, er kannte alle Satzungen von Mose her. Und jetzt sagt da einer: Gib alles auf, was du hast an Vermögen und folge mir nach. Und jetzt bitte noch einmal den Text aus Johannes 6, 60 bis 68. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, also Jesus, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragten sie deshalb, nehmt ihr schon daran Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, dass der Menschensohn dahin zurückkehrt, woher er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine 12 Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Da muss ich noch ein bisschen vorgreifen, um das zu erklären. Kurz zuvor hat Jesus dieses Wunder getan mit der Brotvermehrung. Also hat 5000 Menschen satt gemacht. Die Menge war total begeistert. Das ist unser Brotkönig, der kann Wunder vollbringen. Die wird uns wahrscheinlich auch von den Römern befreien. Toll. Die haben so viel erlebt. Und dann sagt Jesus, aber das ist nicht alles. Ich mache euch jetzt satt, aber ihr könnt, also mein Leib ist das Brot des Lebens. Und er sagt zu ihnen, wer nicht bereit ist, mein Fleisch zu essen und mein Blut zu trinken, der kann nicht mein Jünger sein. Der Geist schafft Leben und ihr müsst mich aufnehmen. Und das fanden viele so anstößig, die haben dieses geistliche Element nicht begriffen. Die haben gesagt, was will der von uns? Wir sollen sein Fleisch essen, ist ja wahnsinnig geworden, und sein Blut trinken, also das kann doch nicht sein. Und dann erklärt Jesus ja, wenn ihr das schon nicht annehmt, was werdet ihr denn dann erst sagen, wenn ihr den Menschensohn zum Himmel aufsteigen seht? Wie kann das sein, dass die einen das annehmen und ihm folgen, so wie Petrus, und andere wie ein Teil seiner Jünger oder wie dieser junge Mann, zu dem Jesus etwas sagt, das ablehnen. Ich glaube nicht, dass Glaube Erziehungssache ist, sondern ich denke, dass es eine Herzenssache ist und dass Gott den Menschen das Herz aufschließen muss. Blende mal ein, Apostelgeschichte 16, Vers 14. Da heißt es zu ihnen, also zu den Menschen, die Gott annahmen, zu ihnen gehörte Lydia, die an den Gott Israels glaubte. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Während sie aufmerksam zuhörte, ließ der Herr sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. An anderer Stelle, an alter Übersetzung heißt es, der Gott das Herz auftat. Dann Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als die Leute das hörten, also die Pfingstpredigt des Petrus, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? In einer anderen Übersetzung, das ist jetzt nach Hoffnung für alle, in der anderen Übersetzung steht, ging es ihnen durchs Herz. Also es ging ihnen durchs Herz, was Petrus sagte. Und das Interessante ist, dass nicht alle Zuhörer von da an den neuen Glauben annahmen, sondern nur etwa 3000 steht da. Ihr könnt die Zahl nachlesen in der Apostelgeschichte. Genauso wie Jesus allen Menschen gepredigt hat, aber das steht nirgendwo und alle, die ihn hörten, folgten ihm nach. Das habe ich nicht gelesen. Vielleicht hat einer von euch das gelesen, ich zumindest nicht. Also wie kann das sein, dass ein Teil seiner Zuhörer das annimmt und ein anderer nicht? Es muss mit dem Herzen zu tun hängen. Blende mal bitte ein, Sprüche 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben, heißt es nach Hoffnung für alle. In einer alten Übersetzung heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das heißt, du musst schon etwas tun, mit Fleiß, um dein Herz zu schützen. In Psalm 51, Vers 12: Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Oder in dem Lied, das wir singen, heißt es: Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. In Jeremia 17, Vers 9 und 10 heißt es: Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Jeremia 29, 13 und 14a: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und in Matthäus 6, Vers 21: Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, warum der junge Mann sich von Jesus abgewandt hat, der reiche Jüngling, und ihm nicht mehr nachfolgen wollte. Es geht sich gar nicht um das Abhaken von Regeln, Geboten oder irgendwelchen Gesetzen, also das Einhalten von irgendwelchen Regeln. Es heißt, das Wichtigste ist einfach, dass dein Herz bei Gott sein soll. Und dass du mit aller Kraft an dieser Beziehung zu Gott festhalten und sie vertiefen sollst. Das Problem ist nämlich, dass Gott, habe ich auch schon öfter gesagt, Kinder hat, aber keine Enkelkinder. Jeder, der Gott annimmt, ist Gottes Sohn und Tochter. Aber das heißt nicht automatisch, dass eure Kinder und Enkelkinder auch zu Gott gehören, sondern sie müssen selber diese Entscheidung treffen, Gott anzunehmen, ihn aufzunehmen und mit ganzem Herzen ihm nachzufolgen. Das Problem ist oft, dass Menschen das Gefühl haben, dass der Glaube für sie persönlich zu viel kostet. Das war bei dem jungen Mann der Fall, bei dem Jüngling, der gesagt hat: Also wenn ich mein ganzes Vermögen, meine Aktienpakete, meine Immobilien abgeben soll, nur um, sag ich mal fiktiv, in so eine Ordensgemeinschaft einzutreten oder was weiß ich, dann mache ich das nicht. Also ich könnte ja auch, dann würde ich ja auf viele Dinge verzichten, die mir lieb und teuer sind. Auf meine Wochenend-Jet-Reisen nach Abu Dhabi, auf meine Kreuzfahrten, auf meine Insider-Partys in angesagten Bars in Berlin. Also das ist ein hoher Preis, ich möchte das nicht. Oder all das, was ich machen könnte, wenn ich nach Gottes Geboten lebe, das könnte ich ja dann jetzt nicht mehr machen. Also das Leben, sie denken, das Leben wäre dann weniger wert oder sie würden etwas verpassen im Leben. Aber wenn das so schwierig ist, welche Grundlage können wir dann als Eltern, als Großeltern überhaupt legen? Kann man da überhaupt irgendwas legen, wie man das den Kindern weitergeben kann? Also wenn ich da an Menschen wie David oder Hiskia denke, dann kann man anscheinend nicht viel tun. Funktioniert anscheinend nicht. Und auch im Neuen Testament ist, das Neue Testament ist voll von Warnungen, dass man ganz schnell vom Weg abkommen kann. Jesus nennt da zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann, dass eben er die gute Nachricht ausstreut, aber eben Menschen aus verschiedenen Gründen das nicht annehmen. Und das nur bei einem kleinen Teil der Menschen eben wirklich aufgeht und satt und eine gute Frucht bringt. Aber wir können zum Beispiel dem Beispiel von Hiob folgen. Blend mal ein, Hiob 1, Vers 4 bis 5. Jahr für Jahr feierten seine Söhne reihum in ihren Häusern Feste, zu denen sie auch ihre Schwestern einluden. Immer wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sich mit ihnen auf ein Opfer vorzubereiten. Schon früh am Morgen stand er auf und brachte Gott viele Brandopfer dar, für jedes Kind eins. Das tat Hiob jedes Mal, denn er dachte, vielleicht haben sie sich schuldig gemacht und Gott insgeheim verflucht. Das heißt, Hiob hat sich bestimmt gut um seine Kinder gekümmert. Er hat sie versorgt, er hat ihnen auch Gott nahegebracht. Aber er konnte nicht auf alles in ihrem Leben Einfluss nehmen. Sie haben also gerne ihre Geburtstage, ihre Feste gefeiert, reihum. Und dann denkt er, vielleicht haben sie auch gesündigt und ich werde aber für meine Kinder beten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man tun kann, dass man Gott um Vergebung auch bittet für das, was die Kinder getan haben. Blend mal ein, Psalm 71, Vers 18. Lass mich auch jetzt nicht im Stich, oh Gott, jetzt, wo ich alt und grau geworden bin. Ich möchte meinen Kindern und Enkeln noch erzählen, wie groß und mächtig du bist. Ich denke, das ist ein Aspekt, den wir ganz oft vergessen. Wir haben mit einigen Leuten aus der Gemeinde an Karfreitag dieses Jahres einige Gemeindemitglieder besucht, die im Seniorenheim sind. Und dann haben wir unter anderem auch die Martel Zache besucht in Öd, in Mühlhausen. Und dann sagte die Martel, ja, was bleibt mir denn noch zu tun? Ich kann körperlich nicht mehr, aber ich sitze hier im Heim und was ich tun kann, ist für meine Kinder und für meine Enkelkinder beten, damit sie den Weg zu Jesus finden. Das ist etwas, was wir vielleicht auch oft vernachlässigen. Wir können Glauben nicht machen. Was wir machen können, ist halt beten für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Wir können ihnen versuchen, die Bibel lieb zu machen, dass das nicht irgendwie nur so ein Buch ist, sondern dass daran wirklich die Ewigkeit halt für sie bereitgehalten wird darin. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Was können wir tun? Wir können unsere Kinder vor Gott bringen, so wie Hiob das gemacht hat. Wir können Fürbitte tun. Wir können für die Kinder beten. Wir können Gott bitten, dass er ihre Herzen öffnet. Wir können versuchen, Vorbild zu sein im Glauben. Wir können versuchen, ein positives Gottesbild zu zeichnen. Auch das ist manchmal nicht so einfach, weil man selber überlegen muss, was habe ich denn für ein Vater- oder Mutterbild? Es ist vielleicht auch nicht einfach, ein positives Gottesbild zu zeichnen als Gott, als ein liebender Vater, wenn ich keinen liebenden Vater hatte oder keine liebende Mutter hatte, wenn die sehr streng war oder vielleicht auch überhaupt kein Interesse an mir gezeigt hat. Wie kann ich dann Gott als jemanden vermitteln, der mich umsorgt, der mich liebt, der wirklich wie ein liebender Papa, der alles kann. Du hattest das in der letzten Predigt, Klaus, gesagt. Mein Papa kann alles. So hatten die Kinder gesagt. Und so ein Gottesbild sollten wir eigentlich haben. So was, das versuchte Jesus rüberzubringen, als er sagte, ja, wie soll man Gott ansprechen? Dann sagte er diesen aramäischen Begriff Abba, was so Papa heißt. Das heißt nicht diese Distanz, sondern einfach, dass wir begreifen, dass Gott wie ein liebender Vater ist, der dich in die Arme nimmt, der dich umsorgt und der es gut mit dir meint. Was auch wichtig ist, dass wir authentisch als Christ leben. Wir sollten nicht vergessen, die Kinder beobachten uns. Und einfach versuchen, wir werden als Eltern nie perfekt sein. Wir werden auch Fehler machen. Aber darum geht es gar nicht, keine Fehler zu machen. Aber in der Lage sein, wenn man einen Fehler macht, auch nicht so stolz zu sein, sich mal bei seinen Kindern zu entschuldigen. Da habe ich was falsch gemacht. Es tut mir leid. Wir sollten einfach versuchen zu vermitteln, wie es in Psalm 73, Vers 28 heißt, ich aber darf dir immer nahe sein, denn das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott, von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Das ist die Jahreslosung, Gott kennen ist mein Glück. Zu vermitteln, wenn ihr in einer Beziehung mit Gott lebt, das ist das Beste, was euch im Leben überhaupt passieren kann. Dann können unsere Nachkommen, unsere Enkel, unsere Kinder vielleicht auch irgendwann mit den Worten von König David beten in Psalm 23. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Oder nach alter Übersetzung, ich werde für immer im Hause des Herrn bleiben. Wenn man das rüberbringen kann, dass es nichts Schöneres gibt, als das Leben mit Gott zu verbringen, dann denke ich, dann können wir wirklich davon ausgehen, dass es nicht nur Erziehungssache ist, sondern dass Gott den Kindern vielleicht irgendwann das Herz aufschließt. Amen.